Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einer weiteren Ausgabe des Commander Amateur Podcasts mit einem Episodentitel, der mit Sicherheit irgendwie super reißerisch und clickbaity ist, weil das ist nun mal das, was ich tue, beruflich. Hey, ich bin Matze und heute reden wir. Hier ist kein Gast mehr ausnahmsweise. Soll sich demnächst ändern. Ich rede über ein Thema, was mir durch einen Hörer herangetragen wurde. Und zwar hat mich der liebe Tobias bei Instagram angeschrieben und zwei Deckarten mir ans Herz gelegt, beziehungsweise gesagt, von denen er der Meinung war, dass sie für Anfänger nicht geeignet sind. Und so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden, zu dieser Episode. Ich habe mir dazu noch zwei weitere Überlegungen gemacht, dazu aber später mehr. Erstmal zu den Decks oder Deckarten, die Tobias meinte, die er für, ja, nur für Fortgeschrittene mindestens ansieht. Nummer eins war Infect Decks. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, als das kam, denn als ich mit meiner Commander-Reise angefangen habe, war Infect so ein Ding, dass ich glaube, in einer der allerersten Folgen Game Nights kam das mal auf, gesehen habe und dachte, meine Fresse, ist das broken in Commander. Infect ist eine Fähigkeit, die das erste Mal vorkommt im Neu-Phyrexia-Block. Wenn ich mich nicht ganz täusche, das war die Zeit, in der ich kein Magic gespielt habe und dementsprechend da meine Kenntnisse ein bisschen vage sind. Und Infect besagt letzten Endes, dass die Kreatur, die Infect hat, statt normalen Schaden Giftschaden macht. Dementsprechend bekommen Kreaturen, die davon getroffen werden, -1/-1 Counter, wenn ich mich nicht ganz täusche. Viel wichtiger ist es aber, dass dieser Giftschaden sowohl die Lebenspunkte angreift, als auch Giftmarken legt. Das könnten aktuelle Spieler vielleicht kennen durch Finn the Fangbearer aus Kaltheim. Wenn ein Spieler nämlich 10 Giftmarken oder mehr hat, verliert er automatisch das Spiel. Und diese Grenze gibt es auch in Commander. Und meine Überlegung war halt, theoretisch muss man ja nur einen Gegner 10 Schaden machen und man hat gewonnen. Ich dachte, Commander wäre so gebalanced, dass es eben so ist, dass alle 40 Leben haben, damit das eben nicht so schnell passiert. Damit Burn-Decks zum Beispiel einfach nicht so erfolgreich sind und man ein längeres und ausgeglicheneres Spiel insgesamt hat. Nun verhält es sich so, dass Infect-Decks sehr aggressiv sein müssen. Sie müssen den Schaden durchbekommen, was alleine in einem Deckbau resultiert, der für Anfänger relativ schwer entspannt zu bewältigen ist. Man muss ganz genau wissen, was sind die Infektkarten, die ich reinpacken möchte? Wie sieht der Support aus? Denn es gibt nicht so viele Infekt-Kreaturen. Es gibt so ein paar Karten wie das Grafted Exoskeleton oder Triumph of the Hordes. Dazu gleich vielleicht noch mehr. Aber an reinen Infektkarten mangelt es so ein bisschen. Sollte man draußen übrigens irgendein Brummen hören, die Müllabfuhr ist gerade da. Dadurch, dass es nicht viel Support für diese Strategie an sich gibt, fällt es schon ein bisschen schwieriger, da ein 100-Karten-Deck drauf aufzubauen. Dazu habe ich mir noch mal Gedanken gemacht. Das wäre eigentlich voll der gute Übergang gewesen. Naja. Und die meisten Infect-Kreaturen sind halt super klein. Das sind irgendwelche 1-1er oder 1-2er. Dementsprechend muss man da genügend Unterstützung reinsetzen. Dann auf der anderen Seite, wenn es zum Beispiel in der Kommandozone irgendwie antelefoniert wird, dass ihr Infect spielt, durch Skirix oder so heißt der eine Drache, der es hat, der auch gar nicht so billig ist, rein kostentechnisch. Und auf der anderen Seite, wenn eure Playgroup das weiß, dass ihr Infect spielt, dann seid ihr wahrscheinlich relativ schnell der Sandsack der gesamten Gruppe, denn niemand möchte so schnell aus dem Spiel gekegelt werden. Das ist nämlich noch das andere für Infect. Meistens aus Erfahrungswerten von anderen Spielern, die man so mitbekommt, ist es so, dass der Infect-Spieler ein oder vielleicht sogar zwei Leute aus dem Spiel kegelt, danach allerdings ziemlich doll verprügelt wird, weil die Ressourcen aufgebraucht sind. Und das ist alles, vermischt sich zu einer Deckart, die sich einzeln für ein gesamtes Deck vielleicht nicht ganz ergibt. Was man hingegen tun kann, ist eben Infect als alternative Win Condition ins Deck zu packen. Wie gesagt, Grafted Exoskeleton ist ein Equipment, was Infect gibt, oder Triumph of the Hordes ist einer der bekannteren Game Finisher überhaupt. Und dementsprechend sind so zwei Karten, die man zusätzlich ins Deck packen kann, wenn man das drin haben möchte. Aber ein komplettes Deck drumherum bauen ist schon ein bisschen schwieriger. Das andere, was Tobias mir geschickt hat, und da muss ich lange überlegen, ob das denn stimmt oder was er der Meinung war, sind Sliver oder zu Deutsch Remazuri. Sliver sind eine sehr merkwürdige Kreaturentype in Magic, die allerdings eine ziemlich spannende Fähigkeit haben. Und zwar hat jeder Sliver einen Rules-Text, der besagt, dass alle anderen Sliver, entweder alle anderen oder alle, die du kontrollierst, das auch haben. Ich spiele zum Beispiel in einem meiner Decks den Harmonic Sliver, der besagt, dass alle Sliver haben, wenn sie ins Spiel kommen, zerstöre ein Artefakt oder ein Enchantment. Das bedeutet, solange dieser Harmonic Sliver liegt und ihr einen anderen Sliver spielt, hat er automatisch diesen zusätzlichen Text. Jetzt der Grund, weshalb das vielleicht für Anfänger nicht ganz so geeignet ist, sind zweierlei. Einerseits, es gibt Sliver Commander, die kosten allerdings alle nicht wenig Geld. Ich glaube, ist das First Sliver, der allem Cascade gibt. Ich glaube, das ist noch der günstigere. Die anderen beiden ist Sliver Queen, die ist eh nicht bezahlbar. Ich glaube, war sie im Timeswell Remastered? Ich glaube schon. Und ich glaube, Sliver Hivemind ist der andere. Es gibt auf jeden Fall drei große Commander, die alle fünffarbig sind. Es gibt Remazuris in allen möglichen Farben. Da auch noch mal eine Schwierigkeit. Die allerdings schon mal finanziell schon ein Commitment brauchen. Dann fünf Farben. Ich habe jetzt selbst zwei Fünf-Farben-Decks hier. Das eine ist noch nicht ganz fertig. Das andere habe ich zwei oder dreimal gespielt und es hat sich richtig, richtig beschissen gespielt. Einfach, weil es sau schwer ist, die Mana-Basis vernünftig hinzubekommen, wenn man nicht unbedingt gleich 10.000 Euro oder so dafür ausgeben möchte. Nun hatte ich das Glück, dass ich zum Geburtstag die Bondlands bekommen habe, alle 10. Die habe ich in mein Fünf-Farben-Giant-Deck gepackt. Und es funktioniert so viel besser. Aber auch hier gibt es wieder eine ziemliche finanzielle Hürde. Ihr braucht für ein Fünf-Farben-Deck echt eine vernünftige Mana-Base, damit das gut läuft. Und dann kommen wir zu den Remazuris selbst. Die Fähigkeit klingt super cool. Und es macht auch sau viel Spaß. Allerdings ist es schwierig, erstens an die guten Sliver zu kommen. Auch hier haben wir wieder das finanzielle Problem. Und auf der anderen Seite muss man wirklich, wirklich darauf achten, wie die Effekte zusammenwirken und welche Effekte gerade überhaupt irgendwo sind. Sobald ihr drei oder mehr von den Viechern auf dem Board habt, verspreche ich euch, wird der Überblick sau schwer. Ich merke das schon bei anderen Decks, die nicht ganz so viele Effekte aufeinander bauen, dass ich da sitze und mir immer jedes Mal sagen muss, jetzt achte darauf, jetzt achte ich hier drauf. Die Remasuris sind genau dieses Problem multipliziert. Es ist ein super cooler Tribe und ich würde mich echt freuen, damit mal zu spielen oder damit auch, da mal gegen zu spielen. Aber ich glaube, wenn ihr gerade mit EDH anfangt, ist das etwas, was super cool aussieht, aber wo man vielleicht sich erstmal vorsichtig rantasten sollte. Das waren die Vorschläge von Tobias. Zwei ganz coole, wie ich finde. Und ich habe mir jetzt noch mal Gedanken um zwei andere Sachen gemacht. Und das eine, das hatte ich bei Infect eben gerade schon so ein bisschen angeteased, sind set-spezifische Mechaniken. Denn ich glaube relativ, also zumindest habe ich so das Gefühl, viele fanden zum Beispiel Mutate in Ikoria sehr, sehr cool. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Dungeons and Dragons Set relativ frisch. Und da gibt's ja diese Venture into the Dungeon Mechanik. Oder als ich mit Magic angefangen habe, war der Shit für mich die Sunburst Mechanik. Das war im ersten Mirrodin Block und das hat besagt, dass je nachdem, wie viel Farben man für etwas ausgegeben hat, dann passieren irgendwelche tollen Dinge. Fünfseitiges Prisma ist ein Artefakt für zwei farblose. Und wenn man zwei unterschiedliche Mana-Farben dafür ausgegeben hat, kommt sie mit zwei Charge-Counter ins Spiel und man kann einen Charge-Counter ausgeben, um ein Mana eine beliebige Farbe zu machen. Übrigens eine der unterschätztesten Karten in Atraxa. Don't tell me otherwise. Jetzt ist das Problem, dass solche Mechaniken vielleicht super, super cool sind für den einen oder anderen. Ich zum Beispiel hasse Mutate. Aber dadurch, dass sie ganz, ganz, ganz häufig nur in einem Set vorkommen, wie Infect oder wie Sunburst, gibt es einfach nicht genug Unterstützung, um da ein vernünftiges Deck drumherum zu bauen. Natürlich kann man alle Mutate-Karten, die es in der Korea gab, in ein 5-Farben-Deck schmeißen. Das wird aber in keinster Form irgendwie konsistent laufen. Bei unserer Spielgruppe hat eine das Precon mit Utrimi aus dieser Zeit. Und Utrimi hat eine schöne Fähigkeit, der besagt, dass man eine Mutate-Kreatur aus dem Friedhof holen kann, wenn er Kampfschaden zufügt, glaube ich. Und es war nicht selten der Fall, dass Utrimi Kampfschaden zugefügt hat. Und dann hat der Spieler in seinen Friedhof geguckt. Und da war einfach nichts mit Mutate, weil es nicht genug Unterstützung gibt. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch wieder bei dieser Dungeon-Mechanik bei D&D. Die gibt es in allen möglichen Farben. Pardon, da ist mir einmal die Stimme weggewesen. Der dritte Podcast in einer Woche. Allmählich findet meine Stimme das nicht mehr so richtig cool. Die Dungeon-Mechanik finde ich an sich ganz spannend. Es gibt in allen Farben so ein bisschen Unterstützung. Und auch durch das Esper Precon gibt es dann noch so ein paar zusätzliche Karten, von denen ich mir sogar ein, zwei geholt habe. Aber es gibt nicht genügend Karten, um daraus ein komplettes Deck zu bauen, beziehungsweise ein Deck zu bauen, was darauf ausgelegt ist, dass man diese Dungeons durchläuft. Zum Beispiel der grüne Planeswalker aus dem Set, die Eliwick Tumblestrom. Deren plus 1 Venture into the Dungeon ist halt in 99% der Fällen irgendwie, sinnlos. Wenn man nicht unbedingt ein Deck darum baut. Aber um ein Deck, um diese Mechanik zu bauen, gibt es eigentlich zu wenig Karten. Beziehungsweise zu wenig Karten, die man vernünftig auf einen Commander irgendwo ziehen kann. Und das andere Problem, was man damit hat, bei solchen Sachen weiß man nie, ob sie wiederkommen. Es kann jetzt sein, dass ihr euch ein Dungeon-Deck baut, und ich überlege, vielleicht kommen da ja in Zukunft irgendwie noch Karten zu, dann wird das doch richtig nice. Erfahrungsgemäß ist dem nicht so. Es gibt ein paar Sachen, die wiederkommen, zum Beispiel die Constellation. Also dieses, immer wenn ein Enchantment ins Spiel kommt, passiert irgendwas. Das ist ein Theros-Ding. Das wird allerdings auch von allen anderen Sets in irgendeiner Form und Weise unterstützt, weil immer gibt es Verzauberungen. Oder diesen Effekt gab es halt schon vorher. Auf der anderen Seite, wer sich ein Bestow-Deck gebaut hat, das war, ich glaube, im ersten Theros-Block so eine Mechanik, der guckt wahrscheinlich auch blöd in die Röhre, weil ist halt nie wiedergekommen. Und das ist eben das Problem. Man hat dann einen sehr, sehr festen Stamm an Karten, die alle vielleicht okayisch sind, aber keine, die richtig, ja, hervorkommt. So die einzige Venture-Karte, die cool ist, beziehungsweise die richtig, richtig gut spielbar ist in EDH, würde ich sagen, ist der Azerac, aber auch nur, weil der halt tierisch viel Kombo-Potenzial hat. Ansonsten, ja, eher schwierig. Und generell, wenn euch eine Mechanik eines Sets zusagt, vielleicht nicht unbedingt ein EDH-Deck daraus bauen. Und das Letzte, was ich im Kopf hatte, ist jetzt ein bisschen, ja, mehr Meta-abhängig. Denn ich hatte mal ein Temur Polymorph-Deck. Das hat nicht so richtig funktioniert, aber was soll's, inzwischen wurde es auseinandergenommen. Und ich hatte zuerst, wie heißt denn der Commander? Xyris oder so? Dieser komische Typ, der euch Schlangentoken gibt, wenn eure Gegner Karten ziehen. Da dachte ich mir, Mensch, ich möchte Token machen und die in große, böse Monster verwandeln. Da ist die Karte doch perfekt für. Was mir dann allerdings zum Beispiel beim Commander Compass Discord gesagt wurde, dass ich vielleicht andere Generäle oder einen anderen General aussuchen sollte, denn genau dieser Commander wird ganz, ganz häufig als Wheels Deck gebaut. Und Wheels Decks sind nicht unbedingt beliebt. Alleine dadurch, was es alles an Karten wie zum Beispiel den Hull Breacher, nun gebannt, so alles gab, die eure Gegner dann einfach haben leer dastehen lassen. Und das ist eine Sache, auf die man beim Deckbau auf jeden Fall achten sollte. Ihr solltet versuchen herauszufinden, wie krass kann der Commander, den ich benutze, ausgenutzt werden. Selbst wenn ihr ein komplett anderes Deck baut. Denn in eurer Spielgruppe, da wisst ihr, wie viel die anderen über EDH wissen. Da kann man sowas ruhig mal machen. Wenn ihr aber irgendwie in einen Game Store geht oder bei Spelltable euch irgendwie ein Spiel sucht und ihr packt ein Brago in die Kommandozone, da schrillen bei den meisten Leuten direkt die Alarmglocken. Und da könnt ihr noch so sehr sagen, ja, es ist kein Combo-Deck und so weiter und so fort. Trotzdem werdet ihr wahrscheinlich eine Menge Hass auf euch ziehen. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, schaut vielleicht nach alternativen Commandern. Ich habe jetzt hier aus Überresten eines Decks vorher ein Blink-Deck zusammengestellt. Brago und Yorion sind in dem Deck drin, aber als Commander habe ich Livio und Ezior mir ausgesucht als Partner. Einfach weil die nicht direkt sagen, hallo, hallo, wir möchten euch bis in die Unendlichkeit langweilen mit den ewig gleichen Blink-Kombos. Sondern es zeigt, was das Deck tun möchte, ohne jetzt direkt irgendwo, wie gesagt, Alarmglocken losgehen zu lassen. Schaut euch also an, wenn ihr ein Deck baut, ist dieser Commander irgendwie bekannt dafür, sehr viel Scheiße zu bauen. Und sollte er das sein, guckt, ob ihr vielleicht irgendwelche optionalen Sachen findet. Die Partner-Commander sind dabei eigentlich immer eine ganz gute Ausweichmöglichkeit. So, das wär's für heute. Ich hoffe, meine Gedankengänge waren trotz Halskratzen und trotz Müllabfuhr einigermaßen nachvollziehbar. Wenn ihr mir irgendwelche Vorschläge machen möchtet, schreibt mir gerne bei Instagram oder Twitter oder auch gerne im Feedback-Channel des Podriders Discords. Da habe ich einen kleinen Kanal für mich selbst eingerichtet, wo auch immer für das nächste Budget-Deck abgestimmt werden kann, wo wir uns ein bisschen über EDH unterhalten, über Spoiler, über Arena auch teilweise. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ende mit Schrecken. Der Podcast über urbane Legenden und Creepypastas.
Wir gehen unheimlichen Volksmärchen und grauenvollen Netzgeschichten auf dem Grund, beleuchten ihre Ursprünge und ergründen, was an dem Spuk dran ist.
Also, zündet eine Kerze an und zieht euch die Bettdecke über den Kopf. Ende mit Schrecken hört ihr als Teil des Podriders-Netzwerks direkt über podriders.de sowie Spotify, iTunes und überall, wo ihr Podcasts hört.